Das Vokalensemble Bodies und All of It.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Gefühl und Vernunft. Sind die beiden Gegenspieler oder Verbündete? Wie beeinflussen unsere Affekte unser Denken? Und wie können wir unsere Gefühle erkennen und reflektieren, um uns ihnen nicht unterworfen zu fühlen? Diesen Fragen widmet der bekannte Schriftsteller und Kolumnist Axel Hacke in seinem aktuellen Buch »Wie fühlst du dich?« Untertitel »Über unser Innenleben in Zeiten wie diesen« widmet er sich. Hier auf NDR Kultur können Sie ab heute 4 Kapitel aus diesem Essay hören, vorgelesen vom Autor höchstpersönlich. Seine Erkenntnisse gewinnt Axel Hacke dabei aus der Selbstbeobachtung und auch aus zahlreichen eigenen Lektüreerlebnissen.
Ich fühle, also bin ich. Geht man der Frage nach, ob ich etwas dachte oder es fühlte, landet man bei Erkenntnissen über den Zusammenhang von Gedanken und Gefühlen. Zum Beispiel bei dem Satz, Gefühle und Verstand sind nicht die Gegner, zu denen wir sie in unserer abendländischen Kultur gemacht haben. Vielmehr arbeiten die Gefühle und der Verstand meist Hand in Hand. So formuliert es der Wissenschaftsjournalist Bas Kast in seinem Buch »Wie der Bauch dem Kopf beim Denken hilft«. Gefühle, so Kast, leiten uns durchs Leben. Sie unterstützen den Verstand bei Entscheidungen, sie helfen uns zu überleben. Angst mahne zur Vorsicht, Ekel zur Hygiene, Hoffnung lässt uns morgens aufstehen. Der Gegensatz, auf den der Autor anspielt, geht auf René Descartes zurück. Der formulierte 1637 einen der berühmtesten Sätze in der Geschichte der Philosophie, zunächst auf Französisch, »Je pense, donc je suis«, dann 1641 lateinisch, »Cogito ergo sum«, »Ich denke, also bin ich«. Er begründete damit den Rationalismus, mit dem menschlichem Denken der Vorrang vor allen anderen Erkenntnisquellen gegeben wurde. Wissen, so Descartes, sei das Ergebnis von Vernunft, nicht, wie man bis dahin dachte, vom Grübeln über Gottes Willen, den umzusetzen, der Daseinszweck des Menschen sei. Das war damals ein revolutionärer und befreiender Gedanke. Geist und Körper waren in Descartes Vorstellung getrennt. Das Denken fand unabhängig von den physischen Gegebenheiten des Denkenden statt. Und Gefühle oder Affekte, Leidenschaften, nannte er sie in seinem 1649 erschienenen Werk. Die Leidenschaften der Seele hatten dort nichts zu suchen. Menschen entscheiden rational, so die These, die sich für Jahrhunderte in den Köpfen einnistete. Wenn heute vom kühlen Kopf die Rede ist, mit dem Entscheidungen getroffen werden müssten, oder wenn ein Mann ratlos zu seiner Frau sagt, du bist viel zu emotional, dann steckt diese Vorstellung dahinter, dass Rationalität unser Leben bestimmt und bestimmen muss. Gefühle und Vernunft sind in diesem bis heute in uns fortwirkenden Denken wie Feuer und Wasser. Unsere politischen und wirtschaftlichen Systeme beruhen auf dieser Grundannahme. Menschen sind in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen und ihre Emotionen im Griff zu haben. Es sei denn, der Dampftopf in ihrem Inneren kocht mal über, oder sie sind generell nicht ganz frisch im Oberstübchen. So ist es aber nicht. Descartes' Idee trat Ende des vergangenen Jahrtausends der portugiesisch-amerikanische Neurowissenschaftler Antonio Rosa Damasio entgegen. Ich fühle, also bin ich. Und Descartes' Irrtum heißen wichtige, schon in ihren Titeln pointierte Bücher von ihm. Damasios Thesen beruhten auf Fällen, bei denen bestimmte Gehirnregionen von Patienten so geschädigt waren, dass sie in ihrer Entscheidungsfindung massiv behindert waren. Zusammen mit seiner Frau Hannah hatte er in den 1970er Jahren das weltgrößte Archiv geschädigter Gehirne aufgebaut. Ein Beispiel. Damasio war fasziniert von einem Patienten, der Elliot genannt wurde, ein erfolgreicher und ehrgeiziger Jurist und liebevoller Familienvater. Doch wurde bei ihm direkt hinter der Stirn und oberhalb der Nasenhöhle ein mandarinengroßer Tumor entdeckt und operativ entfernt, mitsamt erheblicher Teile des Frontalhirns, des Stirnlappens. Elliot hatte dabei nichts von seinem Wissen eingebüßt. Und doch war er nun ein anderer Mensch. Er war nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Nicht mal einen Termin konnte man mit ihm noch vereinbaren. Er verlor sich bei der Arbeit in belanglosen Tätigkeiten, kam zu keinem Ziel und keinem Ende, ging erst seines Jobs verlustig, dann seiner Familie. Damasio fiel vor allem Elliots kühles, distanziertes Verhalten auf. Als er ihn mit Bildern von Katastrophen konfrontierte, bei denen Menschen starben, blieb er so regungslos wie seinem eigenen Schicksal gegenüber. Es schien ihn nichts zu berühren, nicht mal sein eigenes Leben. Er hatte keine Gefühle mehr. Und obwohl seine Ratio nach wie vor funktionierte, war er unfähig zu einem eigenständigen Leben, weil ihm einfach die Emotionen fehlten, die uns offenkundig durchs Leben leiten. Damasio verlegte, basierend auf diesen Untersuchungen, die Tätigkeit des menschlichen Geistes dorthin, wo sie tatsächlich stattfindet, in den menschlichen Körper. Und er zeigte, dass sie das Ergebnis äußerst komplexer Vorgänge ist, die nicht nur in einem Hirnareal stattfinden, sondern an vielen Stellen des Gehirns und im gesamten Körper. Auch wies er nach, so lese ich in Descartes Irrtum, dass bestimmte Aspekte von Gefühl und Empfindung unentbehrlich für rationales Verhalten sind. Und weiter? Im Idealfall lenken uns Gefühle in die richtige Richtung, führen uns in einem Entscheidungsraum an den Ort, wo wir die Instrumente der Logik am besten nutzen können. Das, was wir gewöhnt sind, Seele und Geist zu nennen, sind komplexe und singuläre Zustände unseres Organismus. Und noch ein Satz von Damasio, der für dieses Buch hier sehr wichtig ist. Vielleicht ist das Wichtigste, was wir an jedem Tag unseres Lebens tun können, uns und andere an unsere Vielschichtigkeit, Anfälligkeit, Endlichkeit und Einzigartigkeit zu erinnern. Wie fühlst du dich? Wenn unsere Empfindungen also kein Luxus sind, keine Dreingabe zu einem primär von Rationalität gesteuerten Dasein, sondern ein differenziertes, komplexes und unentbehrliches Hilfsmittel im Leben, dann ist vielleicht auch diese Frage eine, die wir uns täglich stellen und deren Beantwortung wir eine gewisse Aufmerksamkeit schenken sollten. Also nicht nur was denkst du, sondern regelmäßig, wie fühlst du dich? Ich beginne übrigens wieder zu zweifeln, ob der Satz »Mein Gefühl sagte mir« überhaupt wahr ist. Denn eigentlich ist es nicht das Gefühl, das zu mir spricht, es ist eher der Verstand, der sagt, wenn du nicht aufpasst, wird ein Gefühl die Oberhand gewinnen, Angst nämlich, die zu Panik führt, die wiederum einen solchen Stress auslöst, dass du nicht mehr denken und nicht mehr schreiben kannst. Und wenn das wahr wäre, dann lassen sich Gefühl und Verstand gar nicht so genau trennen, wie wir das gerne hätten. Dann gehen sie zumindest immer zu Hand in Hand. Das eine beeinflusst den anderen und umgekehrt. Ohne Gefühle können wir nicht vernünftig handeln. Und die Vernunft sagt uns, dass wir unseren Gefühlen Raum zu geben haben, sie beachten sollten und sie nie vernachlässigen dürfen. Das hört sich vielleicht banal an. Für mich handelt es sich aber um eine Erkenntnis, die ich in meinem Leben erst mühsam gewinnen musste. Ich bin in einer Ära von Gefühlsblindheit aufgewachsen. Wollte ich als Kind von einem meiner Träume erzählen, fiel der Satz meines Großvaters: Träume sind Schäume. Was hieß? Vergiss es, das ist bedeutungslos. Klagte ich über Kopfschmerzen oder konnte nur einschlafen, wenn ich allein im Bett laut vor mich hinsang und dabei den Kopf unentwegt hin und her bewegte, eine Gewohnheit, die heute sofort die Herbeiziehung eines Kinderpsychologen zur Folge hätte, so ging man mit mir zum Arzt. Als der sagte, das Kind sei recht intelligent und es bestehe kein Anlass zur Sorge, war die Angelegenheit erledigt. Man sah nur Symptome. War für diese keine physische Ursache zu finden, dann waren sie eben da, die Symptome, fertig. Wird nicht schlimm sein, man kann eh nichts machen. Jahrzehnte später, als ich nach einer Scheidung und der Trennung von meinen Kindern seelisch am Boden war und an manchen Tagen kaum mehr ein noch aus wusste, bedurfte es endlosen Leidens und monatelangen Redens meiner heutigen Frau, bis ich endlich, nach langem, durchaus aggressivem Widerstreben, meinen Fuß über die Schwelle einer Psychoanalytikerin setzte. Ein Entschluss, ohne den ich all das kaum gesund überlebt hätte. Es waren nüchterne, auch kalte Zeiten, in denen ich nach dem Krieg aufwuchs. Kalter Krieg. Man redete nicht über Empfindungen. Die Zeitungen waren nüchtern, das Fernsehen auch. In den 60er Jahren hatten wir einen Bundespräsidenten namens Heinemann, der so spröde war, dass er weder Musik hörte, noch Romane oder gar Gedichte las. Nur Sachbücher. Ich mag nur Dinge mit Knochen und Substanz. Über Patriotismus sagt er, er liebe keine Staaten, nur seine Frau. Nennen Sie mich naiv, aber es verblüfft mich, wie radikal sich im Laufe meines Lebens die Zeiten geändert haben. Mag sein, dass ich etwas überinterpretiere, aber ich finde es aufregend, dass wir nicht nur in Jahrzehnten leben, die wissenschaftlich, technisch und technologisch, politisch und gesellschaftlich revolutionär sind, wie nur selten eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, sondern dass wir gleichzeitig über neue Erkenntnisse verfügen, die es uns ermöglichen und uns auffordern, die Sicht auf unsere Gefühle einer gründlichen Revision zu unterziehen. Dass wir sozusagen lernen können, oder jedenfalls könnten, sehr viel aufmerksamer und besser mit uns selbst zu leben. Leben wir nicht in einer Gefühlsgesellschaft, wie es sie kaum je gegeben haben dürfte? Selbst Wahrheiten gelten heute manchen nicht mehr absolut, sondern nur gefühlt. In Gefühlsgewittern. Sicher hat es auch früher Epochen gegeben, in denen Menschen viel über ihre Gefühle gesprochen haben. Die Romantik wäre anders nicht denkbar. In einem Gespräch der feministischen Autorin Caitlin Moran mit dem Zeitmagazin las ich gerade, am Hof von Königin Elisabeth I. im 16. Jahrhundert sei die Stellung der Männer davon abhängig gewesen, wie sehr sie sich von Poesie beeindrucken ließen. Je lauter einer weinte, desto mächtiger wurde er. Ebenso sicher gab es Zeiten, die von Kühle bestimmt waren. Der Germanist und Kulturwissenschaftler Helmut Lehten hat in seinem berühmten Buch »Verhaltenslehren der Kälte« die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts als Frostphase beschrieben, in der die Menschen sich gegen Krisen und Unsicherheiten mit persönlicher Temperatursenkung gegen Verletzungen aller Art wappneten. die neue Sachlichkeit, die Malerei Christian Schads, Otto Dix, Georges Gross, Max Beckmanns, die Literatur Kästners, Tucholskys, Falladas, Remarques, Josef Roths, Brechts waren Ausdruck dafür, eine Kunst, die ihre Melancholie hinter Nüchternheit verbarg. Und heute? Immerzu reden die Menschen davon, wie sich etwas für sie anfühlt, mit welchem Gefühl sie dies oder jenes unternommen haben. Ja, jüngere Leute sind enorm bedacht darauf, bloß niemand anderen in seinen Gefühlen zu verletzen und nicht selbst verletzt zu werden. Wir hantieren routiniert mit oberflächlich angeeignetem Psychovokabular von passiver Aggressivität bis depressive Verstimmung, von Narzissmus bis Trauerarbeit. Selbst bei den Temperaturen unterscheiden wir zwischen jenen, die wir auf dem Thermometer ablesen können, und gefühlten Werten. Jede bessere Führungskraft hat heute ihren Coach, der sie im Umgang mit den Empfindungen anderer schult. Wir leben mit der grundlegenden Vorstellung, authentisch sein zu sollen und zu müssen. Just be und sei einfach du selbst. Wir kaufen unser Essen bei Leuten, die vorgeben, Lebensmittel zu lieben. Und seit Jahrzehnten verwendet eine Kette von Schnellimbissen den Werbespruch »I'm loving it«. Unsere gesamte Konsumindustrie ist ohne Gefühle nicht denkbar. Sie basiert darauf, nutzt sie in jeder Sekunde. Jede Reise, jede Hose, jedes Deo, jedes Brot wird heute mit Hilfe von Gefühlsappellen und Gefühlserzeugung verkauft. Der Buchmarkt ist überschwemmt von Werken, die Menschen bessere Gefühle versprechen. Glück, Glück und noch mehr Glück. Postings in den sozialen Medien kommentieren wir mit Emojis. Der Konsument gilt vor allem als ein fühlendes Subjekt. Der Konsum beruht auf Gefühlen, ja, er erfindet sie sogar, hat die israelische Soziologin Eva Illus in einem Gespräch mit der Zeit gesagt. Aber auch das ist im Grunde nur ein Zwischenschritt. Die sozialen Netzwerke sind keineswegs nur Verbindungen zwischen Menschen, sondern eine äußerst komplexe Gefühlsveranstaltung und primär als Leitungen zu verstehen, die emotionale Energieflüsse transportieren, schreibt Illus in die Zukunft der Gefühle. Sie schaffen eine Aufmerksamkeitsökonomie, in der neue Berufsstände wie Influencer entstanden sind, deren Geschäft es ist, so Illus, Aufmerksamkeit zu erzeugen, indem sie eine emotionale Verbindung zu den Menschen herstellen, die ihnen folgen. Sie maximieren die Zahl dieser Follower und münzen sie in den Geldwert ihrer Person um. Eine radikale Substanzlosigkeit, so Illus, von Wertschöpfung. Und gleichzeitig steigern sie auf diese Weise die wirtschaftliche Potenz der Plattform, auf der alles stattfindet. Eine neue Art der Ökonomie, in der Emotionen Teil der Technologie sind. Der emotionale Kapitalismus, von dem Illus spricht, nutzt Affekte für die Ökonomie. Er unterwirft aber auch unser Gefühlsleben seinem Marktdenken, wie wir noch sehen werden. Gefühle sind Geld. Jens Kersten, Claudia Neu und Bertolt Vogel schreiben in ihrem Buch Einsamkeit und Ressentiment, seit etwa 2010 habe es in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften einen Psychological Turn, eine psychologische Wende gegeben. Gehe es heute um die Analyse und Reflexion sozialer und politischer, ökonomischer, ökologischer und rechtlicher Entwicklungen, wird überwiegend auf psychologische Begriffe, Konzepte und Prinzipien zurückgegriffen. Sie lauten unter anderem Achtsamkeit, Empowerment, Identität, Kränkung, Nudging, Resilienz, Resonanz, Vulnerabilität. Wie es eben so klingt, wenn Wissenschaftler sich einer Sache annehmen. Sind das Aufkommen und der Erfolg populistischer Politiker denkbar, ohne ihr Geschick im Umgang mit Gefühlen von Menschen, ihr Herstellen und Schüren und Ausbeuten von Ängsten, ihre Bewirtschaftung von Wut, ihr Management von Hass? Die klassischen Medien, mit denen ich aufgewachsen bin, waren alles in allem der durchaus gelungene Versuch, die öffentliche Debatte auf einer rationalen Ebene zu führen, mit Für und Wider von Argumenten, Trennung von Nachricht und Kommentar, Vernunftmedien, jedenfalls im Anspruch. Mit den sozialen Medien hat sich das grundlegend geändert. In dem Buch »Kampf ums Unbewusste« von Christina von Braun und Thilo Held entdeckte ich den Begriff der Emokratie, 2022 geprägt von Bruno Patineau, dem französischen Präsidenten des Senders Arte, der die Verwandlung der Demokratie in eine Gefühlsherrschaft beschreibt. Und das hat eine Menge mit den sozialen Medien zu tun. Sie sind, wie gesagt, erstens emotionsgesteuert, oft rein affektiv, also von kurzem Aufflammen bedingt, und zweitens kommerziell orientiert, was bedeutet, dass die Algorithmen und ihre Konstrukteure im Dunkel der Konzernzentralen stets jene Gefühle verstärken, die intensiv genug sind, Menschen auf den Plattformen zu halten, mit denen deren Besitzer sich in den Status nicht mehr überblickbaren Hyperreichtums begeben haben. Wir leben in Gefühlsgewittern. Ja, bisweilen musste man in den vergangenen Jahren quasi durchnässt von schlechten Nachrichten Schutz suchen vor der Niedergeschlagenheit, die all diesen Niederschlägen folgte. Die Welt scheint emotional kaum auszuhalten, und am liebsten würde man sich wie ein Bettler an den Straßenrand setzen, einen leeren Hut vor sich und ein Schild dazu, auf dem man nicht um Geld bäte, sondern um gute Nachrichten für eine Aufbesserung des eigenen Gefühlshaushalts. Diese Veränderung im Umgang mit Gefühlen im Laufe meines eigenen Lebens ist historisch gesehen nichts Neues. In der Geschichte haben Gefühle ihre unterschiedlichen Rollen, Bedeutungen, Gewichtungen gehabt. Warum weinen Männer in Romanen des 18. Jahrhunderts und hören damit im 19. Jahrhundert auf, hat Eva Illus gefragt. Aha, damals haben sie also auch geheult. Wir haben nicht nur Selbstgefühle, wir sind von ihnen umgeben. Geben sie ab, nehmen sie auf. Jeder von uns macht das anders. Manche kennen ihre eigenen Gefühle nicht. Anderen sind die Gefühle um sie herum gleichgültig. Wieder andere tragen ihre Gefühle auf der Zunge. Die Nächsten verbergen ihr Leid hinter guter Laune. Alles ist möglich. Mein Vater hätte die Frage, wie fühlst du dich, nicht so verstanden, wie wir sie heute meinen. Hätte er sie beantwortet, dann auf körperlicher Ebene. Er hätte von Beschwerden, Krankheiten, guter physischer Verfassung gesprochen, je nachdem. Er war in entspanntem Zustand ein witziger Mann. Wir lachten beim Abendessen, waren ausgelassen. Aber sobald etwas kippte, war zum Beispiel mein Jüngerer oft kranker und für ihn, den Vater, in seiner Schwäche bedrohlicher Bruder etwas aus seiner Sicht falsch machte, schlechte Noten hatte, in seinem Stress so hastig aß, dass er würgen musste oder unter dem Druck, unter dem er lebte, seine teure Zahnspange wieder zerbissen hatte, konnte alles in Sekunden anders werden und sich ein Sturm des Zorns entladen, den der Vater wahrscheinlich selbst am meisten bedauerte, den er aber nicht beherrschen konnte. Er war ihm ausgeliefert. Meine Mutter war anders. Sie war mit uns Kindern, wie man sich eine Mutter damals vorstellte. Sie nahm uns in den Arm, wenn wir weinten, barg uns an ihrem großen Busen, sorgte für unser Essen, unsere Wäsche, saß am Bett, wenn wir krank waren. Aber auch in ihr brodelte etwas, das ihr selbst und erst recht uns unerklärlich war. Sie konnte, wenn sie überfordert war, außer sich geraten, verprügelte mich bar jeder Selbstkontrolle und floh, wenn sie mit meinem Vater stritt, schreiend aus dem Haus, kehrte erst nach Stunden zurück. Gefühle äußerten sich bei den Eltern vorwiegend im Drama, im außer sich geraten, im Kontrollverlust, ja in etwas, das sie selbst nicht mochten und später vermutlich bereuten. Es gab wenig Möglichkeiten, über Gefühle zu reden. Emotionen waren etwas Gefährliches, das man fürchtete und besser mied. Sie gärten vor sich hin und flogen irgendwann in die Luft. Man lebte mit ihnen, aber man konnte sie nicht besprechen, nur beschweigen. Die Generation meiner Eltern, mein Vater Jahrgang 1920, meine Mutter 1927, war nach dem Krieg in eine Art emotionale Starre verfallen, eine Kargheit, die in diesem Schweigen begründet war. Und das Schweigen hatte wiederum seine tiefen Gründe in dem, was während der Nazizeit geschehen war. Ich kenne nur dieses Misstrauen, das gegenüber den eigenen Eltern herrschte. Was genau habt ihr in dieser Zeit gemacht? Was haben eure Eltern getan, meine Großeltern? Warum ist es nicht möglich, darüber zu reden? Wie fühlst du dich? Ich finde, das ist eine für unsere Zeit programmatische Frage. Nicht, weil ich es gut fände, wenn wir in beständiger Selbstbetrachtung versenken, statt uns jener Außenwelt zuzuwenden, die wir gestalten sollten. Gibt es da denn ein Entweder-Oder? Nein. Sondern, weil die Beschäftigung mit der Frage und deren Beantwortung die Fähigkeit voraussetzen, über Gefühle zu reden, sie zu erkennen, mit ihnen umzugehen. Es geht um Kompetenz, ein Gefühlswissen, ohne dass man sich in unserer Welt zwar bewegen kann, aber nicht sollte. Es geht um eine Fähigkeit zur Reflexion, um die Erkenntnis, dass man Gefühl und Vernunft nicht trennen kann, vor allem aber auch um Eigenständigkeit, darum, sich zu wehren gegen jene, die uns am Nasenring der Affekte durch die Welt führen möchten. Denn in einer Welt, in der jede und jeder Einzelne umwellt und umschwallt ist von realen und manipulierten, geschwächten und verstärkten eigenen und fremden Gefühlen, ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, sich darüber klar zu werden, was ist eigentlich mein Gefühl? Und was kommt von ganz woanders? Wie geht es mir wirklich? Wie fühle ich mich? Wir sind Gefühlen nicht ausgeliefert, wie wir oft denken. Und wir könnten mit ihnen besser umgehen, als wir glauben. Wir müssen uns aber mit ihnen beschäftigen. Sie sollten uns wichtig sein. Heute wichtiger denn je. Wenn sie eine solche Rolle in Ökonomie und Politik spielen, können wir nur freie Menschen sein, wenn wir in der Lage sind, unsere Gefühle zu reflektieren?
NDR Kultur am Morgen vorgelesen. Axel Hacke mit dem ersten von 4 Auszügen aus seinem Essay »Wie fühlst du dich über unser Innenleben in Zeiten wie diesen?« Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Diese Folge finden Sie ab sofort zum Nachhören oder auch teilen unter ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Inken Henkel. US-Präsident Trump und der ukrainische Präsident Zelensky haben gestern Abend in Florida über ein Ende des Ukraine-Kriegs beraten. Danach zeigten sich beide zuversichtlich. Einen Durchbruch bei den Verhandlungen gab es aber nicht. Aus den NDR-Nachrichtenredaktion Betül Sarikaya.
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz sprach Trump von großen Fortschritten und verkündete, man sei einem russisch-ukrainischen Abkommen näher gekommen. Allerdings gäbe es noch einige schwierige Fragen, die geklärt werden müssen. Auch Präsident Zelensky bezeichnete die Gespräche als erfolgreich. Konkrete Ergebnisse, etwa zu den Gebietsforderungen Russlands, wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Man habe sich jedoch einer Einigung über US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine angenähert. Trump betonte, die kommenden Wochen würden zeigen, ob eine Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gefunden werden kann.
Ab heute dürfen in Deutschland wieder Silvesterraketen und Böller verkauft werden.